In Christus grüße ich alle sehr herzlich und danke unserem Gott. Auch in diesen doch so ganz anderen Zeiten ist er derselbe und schenkt uns diesen Termin mit ihm. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er schenke uns auch jetzt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Bibelwort zur Predigt haben wir eben gehört, Matthäus 26. Das Thema der Predigt, die Einsamkeit des Gottessohnes. Diese Predigt nimmt uns mit in einen Garten, einen bestimmten Garten, Gethsemane, hebräisch Gat Shemanim, Ölkelter, Ölpresse. Ein Gehöft mit einem Garten unterhalb des Ölbergs am Weg nach Bethanien gelegen, ein Olivenhain am Rande Jerusalems durch das Kidron-Bachtal von der Stadt getrennt. Auch heute noch gibt es dort diesen Garten mit jahrhundertealten Olivenbäumen darin. Gethsemane, ein Platz, an dem Jesus, wie wir erfahren, sich oft mit seinen Begleitern aufgehalten hat. Von daher kennt auch Judas, der Verräter, sich dort gut aus. Nach seiner Gewohnheit, so schreibt der Evangelist Lukas in seinem Abendmahlsbericht, nach seiner Gewohnheit ging Jesus mit seinen Jüngern nach Gethsemane. Deshalb also, weil Jesus im Anschluss an das gemeinsam gefeierte Passamahl stets dorthin gegangen ist, deshalb kommt Judas die Idee, die Häscher genau dorthin zu führen, zu diesem abgelegenen Ort, wo man bei Nacht Jesus problemlos gefangen nehmen kann, ohne dass es gleich viele Menschen mitbekommen und sich eventuell empören. Gethsemane. Eigentlich werden die Jünger diesen Ort geliebt haben. Wie manches Mal hat der Meister dort mit ihnen Rast gemacht oder sie saßen im Schatten der Bäume und lauschten aufmerksam den Worten Jesu, wie er sie lehrte wie kein anderer und göttliche Kraft dabei ausstrahlte. Nun begeben sie sich erneut nach Gethsemane. Auf dem Weg dorthin werden die Jünger noch nie so schweigsam gewesen sein. Ob sie an den denken müssen, der seit kurzem nicht mehr bei ihnen ist, denn der Zwölferkreis ist ja gesprengt. Judas fehlt. Was war in ihnen gefahren? Jesus hatte ihn beim Passamahl an diesem Abend eindeutig als den bezeichnet, der ihn verraten würde. Daraufhin war Judas hinausgegangen und nicht mehr wiedergekommen. Was genau hatte er vor? Würde er tatsächlich zu solch einer Tat fähig sein? Und wie würde er es anstellen? Die Stimmung unter den 11 Jüngern ist gedrückt, die Atmosphäre angespannt, Schweres liegt in der Luft. Sie wissen, dass dies die Nacht der Entscheidung wird, denn Jesus hat es gesagt, auch wenn sie die Richtung, in der sich alles entscheidet, nur ungern wahrhaben wollen. Jesus überquert mit ihnen den Kidronbach. Vielleicht an derselben Stelle, an der 1000 Jahre zuvor sein Ahne König David als alter Mann vor seinem Sohn Absalom fliehend hinübergegangen ist. Jesus flieht nicht. Er weiß, was Judas zur Stunde treibt und es die Häscher zum Zugriff rüsten. Doch wer führt eigentlich diesen Moment herbei? Nicht Judas, sondern Jesus selbst. Obwohl er weiß, was ihn erwartet, geht er dorthin, wo er zu finden ist. Jesus hätte ja viele Möglichkeiten gehabt, diese Nacht entgegen seiner Gewohnheit an anderen Orten zu verbringen. Doch am nächsten Tag wird man die Passerlämmchen in den Tempel zum Schlachten bringen. Dann muss auch Gottes Lamm auf dem Altar des Kreuzes geschlachtet werden, sterben. So war es jetzt Zeit. Jesus weiß, dass die Stunde nun bald schlägt, deretwegen er im Letzten auf diese Erde gekommen ist. So erreichen sie Gethsemane. Längst herrscht Nacht, als man in den Garten kommt, und alles ist anders als sonst, wenn sie hier zusammen gewesen sind. Vor allem auch Jesus selber ist anders als sonst. Die Jünger merken das. Auch wenn das, was er jetzt tun will, nämlich beten gehen, nicht ungewöhnlich ist, so kennen sie ihn. Das hat Jesus oft getan, sich ein wenig von ihnen getrennt, um in der Stille allein mit Gott zu sprechen. Golgatha steht bevor. Doch bevor das durchlitten werden kann, muss Gethsemane durchkämpft werden. Dieses Gebet Jesu dort, intensivstes Gespräch mit seinem Vater im Himmel und Abwehr des Teufels, der versucht, Jesus davon wegzubringen, die Last der Sünde aller Welt auf sich zu nehmen. Drei der Jünger nimmt Jesus noch ein Stück weit mit: Petrus, Jakobus und Johannes, dieselben, die unlängst noch auf dem Berg der Verklärung bei ihm gewesen sind. Dort haben sie einen gewaltigen Eindruck bekommen in die himmlische Herrlichkeit, die auf Jesus wartet. Hier in Gethsemane vertraut er ihnen etwas anderes an. In die Not seines Herzens lässt er sie sehen. Meine Seele ist zu Tode betrübt, sagt er. Eine im wahrsten Sinn des Wortes furchtbare Traurigkeit ist über ihn gekommen. Die drei erleben Jesus auf eine Weise, wie sie ihn bisher noch nicht kannten, als einen, der zittert und zagt. Sein Innerstes dringt nach außen, denn, so würde man sachgemäß übersetzen, in seinen Gesichtszügen malen sich Entsetzen und Grauen. Bleibt hier und wacht mit mir, bittet Jesus die drei. Sie, die kürzlich im Glanz des verklärten Jesus besonders gestärkt wurden, sind gerufen, ihm jetzt besonders zu dienen. Besondere Stärkungen und Segnungen von Gott sind ja oft Zurüstung zu besonderem Dienst. Jesus also wünscht sie als Gefährten im inneren Kampf, wo alles zwischen Himmel und Hölle auf dem Spiel steht. Er benötigt sie als geistliche Wächter in dieser feindlichen Nacht. Umzingelt von finsteren Mächten braucht Jesus seine Freunde als Beter. Er hätte zu gern ihren Beistand und sie versagen. Tritt uns hier nicht die Schwäche der Menschen vor Augen, auch derjenigen Menschen mit größter Bereitschaft zur Treue gegenüber Jesus. Die Vertrautesten seiner Jünger werden Gethsemane buchstäblich verschlafen. Nicht, weil sie faul sind oder träge oder unwillig oder mit ganz anderen Dingen beschäftigt, sondern weil ihnen die Augen schwer werden vor unendlicher Müdigkeit. Ist dies nicht eine beliebte Taktik des Teufels, dass er uns gerade dann, wenn es geistlich darauf ankommt, hellwach zu sein, müde bis zum Umfallen macht? Du möchtest beten und gähnst dir eine Naht zurecht, sodass du es bald aufgibst. Hier in Gethsemane, schlafende Jüngerschaft. Was bedeutet das? Das heißt doch, dass kein Mensch, auch die nicht, die Jesus lieben und um seinetwillen alles verlassen haben, dass kein Mensch ihm in dieser Lage Helfer werden kann. Menschlich, ohne Gebetshilfe ist Jesus. Den Weg, den er zum Heil aller Welt geht, muss er allein gehen. Kein Mensch kann ihn da unterstützen. Die Erlösung ist eben allein seine Tat. Alles hängt an Jesus selber. Jesus in Gethsemane. Ein Ausleger sagt, ein unfassliches Geschehen. Hier versagt aller menschliche Ausdruck. Vielleicht täten wir besser zu schweigen. Ja, es gibt wohl Worte in der Heiligen Schrift, die auszulegen ein fast zu großes Wagnis sein könnte. Die Schilderung von Gethsemane würde wohl dazugehören. Heißt das, wir sollen um der Ehrfurcht willen sozusagen lieber nicht in jenen Garten hineingehen oder zumindest Abstand halten, wie es bei den Jüngern der Fall war? Was ja nicht heißt, dass wir aus der Ferne bloße Betrachter des Geschehens um Jesus bleiben wollten oder auch nur könnten, nein. Was ihm dort widerfährt, widerfährt ihm ja gerade unsertwegen. Aufs Engste betrifft es dich und mich als Sünder, die wir sind. Und so kommen wir nicht umhin, Jesus in Gethsemane anzuschauen. Jesus, wie er sich in seiner schwersten Stunde seinen Nachfolgern anvertraut und dann vor Gott kniet. Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus bittet darum, nicht all das leiden zu müssen, was ihm bevorsteht. Ein Kelch soll er leeren, in dem die körperliche Folter und die Todesqual ein Teil ist. Jesu Entsetzen aber hat tiefere Gründe. Randvoll gefüllt nämlich ist dieser Kelch von einer noch ganz anderen Bitterkeit, dem Strafleiden für die ganze Menschheit. Jesus sieht hinein in diesen Kelch, den die Sünde aller Menschengenerationen gefüllt hat, und Jesus erschaudert. Wer kann das fassen? Zum Beispiel, alles Misstrauen und Aufbegehren aller Zeiten gegen Gott, angefangen im Garten Eden, alle menschlichen Gehässigkeiten untereinander, alle bösen Worte und Gedanken, alles kalte Schweigen und vernichtende Reden, alle Untreue in den Ehen und außerhalb, aller Hochmut und alle achselzuckende Gleichgültigkeit gegenüber Gott, alle fromme Heuchelei, wo das Herz gar nicht bei Gott ist, alles Verdrehen und Verfälschen des Wortes Gottes, aller rücksichtslose Umgang mit Gottes guter Schöpfung, zum Beispiel Hauptsache der Klimawandel betrifft uns noch nicht gar so sehr und dann nach uns eben die Sintflut. Alle Art von Diebstahl, ob man jemanden durch üble Nachrede nun den guten Ruf raubt oder ob jemand so gewissenlos ist, irgendwo Corona-Schutzmasken zu stehlen, die für medizinisches Fachpersonal bestimmt waren. Alles Furchtbare, was in Kriegen geschieht, alles, was eisiger Geschäftssinn gierig rafft, all das Böse, was die Bezeichnung verdient und auch das, was unerkannt bleibt oder was einen wohlklingenden Namen bekommen hat, alle Sünde in ihrer Wurzel und in ihren schädlichen Früchten und mitten darin auch deine und meine Sünde. Alles vereinigt dieser Kelch in sich, was wir Menschen uns je gegen Gott geleistet haben und auch noch leisten werden. Begreifen wir, was Jesus bevorsteht, ist, unser aller Sünde zu Ende soll er leben. Die Sünde zu Ende leben, das heißt zu spüren bekommen von Gott, wohin sie führt. Er, Jesus, der einzig Reine, der allein Unschuldige, der als einziger Nichtbeteiligte an dieser gesamten Menschenschuld, er soll die Sünde auskosten mit aller Konsequenz. Letztendlich, so drückt das Paulus im 2. Korintherbrief aus, letztendlich wird er selber zur Sünde gemacht. Und noch eins enthält dieser Kelch. Es ist der Kelch des Zornes Gottes über alle Sünde und Jesus ist der Einzige, der wirklich weiß, was es mit dem Zorn und Gericht Gottes auf sich hat. Wir haben höchstens einen blassen Schimmer davon. Die Völker nehmen Gott nicht ernst. Israel nimmt ihn weiterhin nicht ernst. Wir Menschen nehmen ihn aufs Ganze gesehen nicht ernst. Kelch des Zornes Gottes, den soll Jesus trinken. Der selber das Licht ist, soll in die Finsternis hinabgestoßen werden. Was wir hier in Gethsemane und dann auf Golgatha vor allem auch mitsehen müssen, ist das Verhältnis zwischen Vater und Sohn, zwischen Gott im Himmel und Jesus, der für uns Menschen auf diese Erde kam. Stets war sie ungetrübt, die Beziehung zwischen beiden. Immer ging vom Vater zum Sohn die unendliche Liebe und umgekehrt liebt der Vater den Sohn. Liebt der Sohn den Vater, meine ich, über alles. Hier nun, in Gethsemane, sieht Jesus seine schrecklichste Erfahrung unabwendbar näher kommen, jenen Moment nämlich, in dem er ausrufen muss, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott wird sich sozusagen wegdrehen von ihm, weil ihm der Anblick der Sünde unerträglich ist. Der Sünde, die er an Jesus über und über sieht, der Sünde, die von uns kommt und die Jesus auf sich nahm, als wäre es seine eigene. Jesus erlebt am Kreuz stellvertretend für uns, dass der Mensch mit seiner Schuld vor Gott nicht bestehen kann. Er muss sterben. Und so erleidet Jesus das Schicksal des von Gott verworfenen, weggestoßenen Menschen. Jesus in Gethsemane. Wer will ermessen, was für Lasten sich dort mit letzter Wucht auf ihn legen, auf sein Herz, seine Seele, seinen Geist, seinen Leib? Wie heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 21? Ein Gehängter ist ein Fluch Gottes. Oder in Galater 3, verflucht ist, wer am Holz hängt. Den Fluch Gottes also nimmt der auf sich, der doch ohne Gott nicht sein kann. Ich sag's nochmal, in den Stand des Sünders lässt der sich von Gott versetzen, der selber keine Sünde hat. So tief erniedrigt Jesus sich. So viel liegt ihm daran, dass wir nicht verloren gehen. Nichts Wichtiges, nichts Besseres, Schöneres gibt es, als dies im Glauben zu ergreifen. Das alles hat Jesus für mich getan. So weit geht seine Liebe. Von Jesu Liebe, die bis zum Äußersten geht, leben wir. Sie birgt uns im Gericht und sie trägt uns durchs Leben, macht uns zu Menschen froher Hoffnung, Menschen mit unbändiger Ewigkeitszuversicht. Golgatha zeigt, wie tief Jesus sich mit uns verbunden hat. Und das bedeutet dann auch, was uns auch je widerfahren mag, brauchen wir nie mehr losgelöst zu sehen von ihm, von Jesus. wenn uns das Leben schreckt oder der Tod, wenn wir Schmerzen haben oder Leid, wenn Schuld gegen uns aufsteht oder Versuchung nach uns greift, wenn Mächte uns auflauern und Satan uns schüttelt wie im Sieb, dann sollen wir wissen, all diese Anfechtungen hat unser Herr in der Nacht von Gethsemane mitgespürt und getragen. Dort durchschritt er das äußerste Verderben, damit es uns erspart bleibt. Mein Vater, nimm diesen Kelch, wenn möglich, von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Nicht, was ich will, heißt das, Jesus will im Ansatz etwas anderes als Gott? Nein. Sein Wille war nie, sich in irgendeiner Weise gegen Gott zu behaupten, das wäre ja die Sünde gewesen. Vielmehr, was wir hier heraushören, ist die bange Frage nach Gottes Ratschluss, die herzliche Bitte, ob nicht eine andere Möglichkeit zu finden ist. Jesus begehrt nicht auf. Er überlässt sich mit seiner Angst und Einsamkeit ganz dem Willen Gottes. So herzlich und offen er alles ausspricht, so entschieden bejaht er doch Gottes Weg mit ihm. Es ist ja letztlich der Vater selber, der seinen Sohn in den Tod gibt. Und Jesus ergreift diesen Kelch, weil es die Hand des Vaters ist, die ihn reicht. Beachten wir, wie Jesus, als er das zweite Mal betet, nicht mehr um Verschonung bittet, sondern mit seinen Worten die Tür zu unserer Errettung endgültig weit aufstößt. Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Dein Wille. Jener Wille, den der Teufel zu gern verhindert hätte. Ob er Jesus am Ende nochmal versucht hat, mit dem Argument, lohnt es sich zu sterben für Menschen, die nicht mal bereit sind, auch nur eine Stunde mit dir zu wachen? Sind all diese fleißigen Sünder das denn wert? Jesus aber bleibt unbeirrbar auf dem Weg, dem Gott ihn bestimmte und den er selber gewählt hat. So erlebt er, wie Gott ihn stärkt. Vertrauensvoll und entschlossen kann er, als er die Jünger auch beim dritten Mal schlafen findet, sagen, die Stunde ist gekommen. Steht auf, lasst uns gehen. Da hat er also noch einmal mit ganzer Heftigkeit jene Art Traurigkeitsdepression die Jünger erfasst. So etwas macht müde, unendlich müde. Sie wissen nun, dass Jesus den Weg ans Kreuz gehen wird und nichts hält ihn auf. Seine Angst davor nicht. Seine Machtmöglichkeiten, sich dagegen zu wehren, nicht. Ihre gut gemeinten Überredungsversuche, ihn davon abzubringen, nicht. Nichts hält ihn auf. Die Jünger sind in großer Krise. All ihre Hoffnungen, so scheint es, lösen sich auf. Ihr Glaube an Christus wird von ihm selbst auf die Probe gestellt. Ihre Liebe zu ihm droht bald nur noch wehmütige Erinnerung zu sein, denken sie. Ihr Bemühen, Jesus irgendwie beizustehen, ein vergeblicher Versuch. Und so findet Jesus nach seinem Gebetskampf seine Jünger, wie sie eingeschlafen sind vor Traurigkeit. Manch einer von ihnen mag gehofft haben, aus dieser tieftraurigen Erschöpfung gar nicht wieder aufzuwachen. Unvermittelt aber hatte Jesu Stimme sie schon beim ersten Mal aus solchem Schlaf geholt. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Anfechtung fallt. Das Neue Testament übrigens verwendet für Anfechtung und für Versuchung ein und dasselbe griechische Wort, Peirasmos. Sind die Jünger das nicht längst in Anfechtung gefallen? Warum ruft Jesus sie zum Beten? Weil er sie bewahren will. Welche Art von Versuchung ist es, in die sie geraten könnten? Anstoß an ihm zu nehmen. Sich zu ärgern, dass er all das Schreckliche, was ihn erwartet, einfach mit sich machen lässt? Oder Gottes Güte anzuzweifeln, der seinem Sohn dieses Furchtbare nicht erspart? Oder die Versuchung, all die Leute, die Jesus hassen und aus dem Weg räumen wollen, nun zu hassen und zu verfluchen? Unter Umständen auch die Versuchung, gewaltsam mit menschlichen Mitteln dazwischen zu schlagen, wie Petrus es bald darauf tun wird, indem er einem Knecht des hohen Priesters mit dem Schwert ein Ohr abschlägt. Betet, sagt Jesus eindringlich, weil ihr nur so in der Kraft, die von Gott kommt, Versuchungen abwehren könnt. Was das für uns heißt? Beten, so hören wir doch aus diesen Worten Jesu heraus, beten hat bewahrende Kraft. Ja, Gott bewahrt auf dem Weg des Gebets. Und zudem dürfen wir wissen, Jesus ist unter unserem Fallen auch dem Fallen in Anfechtung. Was wären wir ohne ihn, der uns vom Schlaf weckt und zum Beten ruft, um der Anfechtung und Versuchung begegnen zu können? Und wir dürfen wissen, auch wo wir versagt haben, verwirft er uns nicht. Gethsemane. Wenig später ist es soweit. Jesus lässt sich gefangen nehmen, wird verhört und verhöhnt, gefoltert und ans Kreuz geschlagen und wird von zweien seiner bis dahin heimlichen Anhänger bestattet. Und die Jünger? Haben die sich dann versammelt und gespannt gewartet, bis Jesus nach 3 Tagen vom Tod auferweckt wurde? Das hat er ihnen zwar gesagt, doch die Jünger sind gefangen in ihren düsteren Gedanken und in ihrer Angst und sie können gar nicht weiterdenken. Sie meinen, alles sei zu Ende. Doch Gott sieht es anders vor, weckt seinen Sohn von den Toten auf und bestätigt ihn damit. Jesus zeigt sich den Jüngern als lebendiger Herr und wird zu Gott in den Himmel erhöht. Und die Jünger, sie treten fortan in der Kraft des Heiligen Geistes als seine Boten auf. Welch eine Freiheit, innere Freiheit, die nicht aus menschlicher Quelle stammt. Gelobt sei Gott und gelobt sei Jesus Christus. Für immer. Ich möchte beten. Jesus Christus, dein Tod ist unser Leben. Unsere Sünde, alles, was wir dir und Gott dem Vater antun, lud'st du dir auf und trugst es an dein Kreuz. Wie sehr haben wir dich nötig? Du bist unsere Rettung. Öffne uns die Augen dafür. Du hast es vollbracht. Das Große, das Ganze, das Heil, für jeden auf Erden hast du es getan. Befreie uns von aller Gleichgültigkeit gegenüber dir und deinem Kreuz. Und bewahre uns auch davor, zwar daran zu denken, doch nur in bloßer Gewohnheit. Und wo Verschlossenheit bei uns ist, oder Vorbehalt, oder Ablenkung, oder Müdigkeit, da brich du solchen Widerstand. Herr, triff uns im Innersten und wecke dein Lob in uns. Mach uns deine Liebe zum Frieden und zur Freude. Amen.